Grüß Gott und herzlich willkommen im Kurs Null bei Radio Horeb, sagt Ihnen Gregor Dornis. In der kommenden Stunde beschäftigen wir uns wieder mit den Grundlagen des Christseins. Wir führen Gespräche über Gott und die Welt, über den christlichen Glauben. Und heute wieder mit Professor Dr. Jörg Splett. Er ist Philosoph an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Grüß Gott, Professor Splett.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Professor Splett, in den letzten Folgen unseres Kurs Null haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie es nun mit der Religion ist, also mit Gott. Wir sind auf Jesus Christus zu sprechen gekommen und wir haben darüber gesprochen, dass wir uns sozusagen auf die Ewigkeit hin ausspannen. Und heute kommen wir nun zu dem Teil, der vielleicht den Menschen die meisten Schwierigkeiten bereitet, nämlich kaum haben wir dieses Ausspannen auf die Ewigkeit hin erreicht und schon sagt der handelsübliche Katholik ja, aber, und spricht von der Kirche, dass das Ganze unmittelbar mit der Kirche verbunden sei. Nun müssen Sie uns das mal erklären, wie das geht.
Es ist tatsächlich ein Problem für die Leute mit dem sogenannten Bodenpersonal des lieben Gottes, wie sie denn so sagen. Ich sehe auch hier wieder, wie bei unseren früheren Gesprächen, zwei Zugangsmöglichkeiten. Die eine mehr so erstmal so von außen herankommt, da wäre es die Frage, ob man sich überhaupt zu einer Wirklichkeit allein verhalten kann oder ob wir nicht angewiesen sind auf die Stimmen und die Zusage auch anderer Leute. So ähnlich wie man nur mit zwei Augen plastisch räumlich sehen kann, wobei jedes der Augen ein bisschen was anderes sieht, so gibt es dieses Wort von Nietzsche, dass die Wahrheit mit Zweien beginnt. Das heißt, ich selber habe eine Perspektive auf die Welt und um zu merken, dass das eine Perspektive ist, brauche ich noch die Korrektur durch jemand anderen, der mir vom selben etwas anderes sagt, als ich sehe. Das wäre so ein Gedanke. Vielleicht müssen wir den noch etwas entfalten. Der zweite wäre der Gedanke von innen. Der würde unmittelbar anschließen an das, was wir miteinander über Jesus Christus bedacht haben. Sie sprachen eben noch mal von unserer Ausrichtung auf das Ewige und Göttliche hin. Aber es ging ja gerade im Ereignis mit Jesus Christus darum, dass hier das Göttliche zu uns gekommen ist. Also es wird tatsächlich verwiesen hier auf die Welt und dieses Erscheinen hier unter uns, Menschwerdung. Und da wäre jetzt die Fortsetzung, die soll wirklich Jesus Christus geglaubt werden können als das letzte und authentische und endgültige Wort Gottes. Dann muss entweder mit seinem Kommen die Weltgeschichte aufhören oder Gott muss sicherstellen, dass dieses Wort das letzte Wort bleibt. Das heißt, es muss eine Garantie geben, dass die Menschen, die dann seine Botschaft übernehmen und sie weiterreichen, dass die sie nicht so verfälschen, dass es nicht mehr die wahre Botschaft ist. Mit einem Wort, ich kann gar nicht von Menschwerdung richtig denken, wenn ich sie nicht verlängere in das hinein, was Lehramt heißt. So merkwürdig, dass die Leute oft finden. Also das wären die beiden Zugänge. Einmal von außen die Frage, kann ich mit der Wirklichkeit eigentlich umgehen alleine oder bin ich nicht immer auf den Austausch mit anderen angewiesen, die Dinge nochmal auch von einer anderen Seite sehen? Der zweite Gedanke, wie mache ich ernst mit dem wirklichen Erscheinen Gottes in Jesus Christus, wenn nicht sichergestellt ist, dass das durch die Geschichte bewahrt bleibt?
Diese beiden Argumente sind im Grunde einmal von der Welt aus gesehen und einmal von Gott aus gesehen, wenn ich sie richtig verstanden habe. Ja. Das heißt, das von außen, das ist das, was uns betrifft. Wir brauchen immer so eine Art Korrektiv durch die anderen, um uns vor dem eigenen Irrtum zu bewahren. Und das andere ist, dass Gott auch das Bleiben garantiert, dieser endgültigen Offenbarung in Jesus Christus.
Man könnte sagen, das eine ist mehr so von außen gesehen und ist eine allgemeine Lebenserfahrung. Das hat zum Beispiel der Philosoph Husserl gezeigt für den ganzen Umgang mit der Welt und der Wirklichkeit. Ich brauche die Gegenstände in der Wissenschaft, sind nur Gegenstände, weil sie gemeinsame Gegenstände sind. Ich sehe die Vorderseite, ein anderer sieht die Rückseite. Ich sehe mich, aber meine Frau, meine Kinder sehen mich auch. Das weicht ab. Man kann nur hoffen, nicht zu dramatisch. Aber dass das eine unterschiedliche Perspektive bedeutet und dass sie erst aus diesen beiden Perspektiven Wirklichkeit aufbaut, das ist ein ganz allgemein menschlicher Satz, meine ich. Und deswegen wäre das so dieser flache Angang von außen und von uns her, ganz wie Sie eben gesagt haben. Und das andere wäre jetzt von innen, aus dem Glauben heraus gesehen, aber auch wieder so, dass man es, meine ich, auch nicht Glaubenden verständlich machen kann. Auch wer nicht glaubt, dass Jesus Christus das letzte Wort ist, meine ich, könnte diesen Gedanken nachvollziehen, dass wer behauptet, Jesus Christus sei das letzte Wort, dass der nicht allein bei Jesus Christus stehen bleiben kann, sondern der sagen muss, ich muss auch eine Garantie von Gott her haben, dass ich da nicht mit meinem von mir ausgedachten Jesus zu tun habe. Jesuaner haben wir die Menge heute, sondern dass ich mich wirklich auf Jesus Christus beziehe, und das kann nur sichergestellt werden von Gott selbst her. Deswegen ist ja das haben wir beim letzten Mal auch schon ein bisschen bedacht, ist die Erscheinung Jesu Christi, die Erscheinung Gottes unter uns, eine Sache der Dreieinigkeit. Nicht bloß der Vater, der das Wort schickt, sondern auch nochmal der Geist, der sicherstellt, dass dieses Wort aufgenommen und empfangen, verstanden werden kann, dass es bei uns in unserem Handeln, Denken und Reden Fleisch wird. Und in ganz besonderer Weise ist es dieses Wort ja in Maria geworden.
Aber nachvollziehen heißt nicht unbedingt auch akzeptieren. Also
nein,
das heißt, zwei Bedingungen. Also zwei Bedingungen müssen mindestens erfüllt sein, um überhaupt erstmal mal in der Lage zu sein, das zu akzeptieren. Nämlich erstens das Anerkennen, dass es Gott überhaupt gibt, und das zweite, dass in Jesus Christus dieser Gott endgültig sichtbar geworden ist, erfahrbar.
So meine ich, wir können natürlich auch noch einen ganz dritten, noch äußerlicheren Zugang machen, aber den haben wir auf die Weise, und ich finde, mit Überlegung gleich schon weggelassen. Man könnte ja auch anfangen und sagen, die Menschen haben irgendwelche Unendlichkeitsideen, Träume und Wünsche und schließen sich zusammen, um das gemeinsam zu tun. Und dann entwerfe ich die Religionen als Veranstaltung von Menschen, die von sich her hinauf da aufs Absolute hinschauen. Und dann bin ich in einem anderen Feld drin. Dann bin ich in dem, was so pluralistische Religionstheologie sagen. Die sagen, das Göttliche ist sowieso unerreichbar. Das ist ein schlechthiniges Geheimnis. Und wir machen uns hier unsere Vorstellungen. Karl Jaspers hat von Schiffern gesprochen, die wir uns bilden. Und dann der eine so, der andere anders. Und genau weiß es niemand. Das wollte ich eigentlich schon gleich überspringen, um deutlich zu machen, was tatsächlich Christen mit Kirche meinen.
Sie meinen zumindest keine menschliche Veranstaltung, also keine gemeinschaftliche Bildung, die sozusagen von unten her wächst. Irgendwie
ja,
kommt
sagen wir so, das ist sie auch nochmal, aber sie ist beides. Auch das habe ich festgestellt, dass das auch bei philosophischen Kollegen schwer nachvollziehbar ist. Die sagen einem öfter so, Christentumskritiker, entweder göttlich oder menschlich. Zum Beispiel für die Bibel. Sagen sie, entweder ist es Wort Gottes und dann muss ich jedes Wort buchstäblich nehmen. Und dann zeigen sie, dass das zu Absurditäten führt. Oder sie sagen, es ist nur ein menschliches Buch. Aber zu glauben, dass es, wenn es Menschen schreiben, es doch von Gott herkommt, so wie übrigens jeder von uns einerseits gezeugt, empfangen, geboren wird und andererseits sich als Geschöpf Gottes weiß. So gilt das natürlich auch für die Kirche. Also ich will nicht bestreiten, dass es da die Menschen das tun. Kann man auch gar nicht. Und wo Menschen sind, menschelt's auch. Und dann käme die ganze Liste der kritischen Anfragen an die Kirche und die Kirchengeschichte, die ohne Zweifel mit hineingehören. Aber darin geht's nicht auf.
Hört sich ziemlich verwandt an zu der Vorstellung, die wir ja auch erörtert hatten, dass Gott Mensch wird. Also dass es irgendwie so eine ganz, ganz innige Verbindung zwischen Welt und Gott gibt. In Jesus Christus.
Das, meine ich, ist eigentlich die Spitze der ganzen Schöpfung. Es ist schon bei den Geschöpfen auf der normalen Ebene eigentlich so, dass Gott das Sein dieser Geschöpfe will und sie zugleich, das heißt ja nicht, dass er sie bloß einmal macht und dann existieren die alleine weiter, sondern dass er sie ja ständig jeden Augenblick im Dasein hält, bejaht und trägt, weil sie selber sich aus dem Nichts gar nicht heraushalten können. Also diese enge Verbindung von Selbstsein der Geschöpfe und ganz und gar von Gott getragen sein, ist das Grundmuster von Schöpfung überhaupt. Und das spitzt sich jetzt nochmal zu in der Menschwerdung, dass hier jetzt dort Gott nicht bloß die Geschöpfe von innen her trägt und hält, sondern sich die zweite Person der Gottheit unmittelbar selbst die Menschennatur annimmt und selber Mensch wird. In dieser Schärfe muss das gesagt werden, nicht ein Halbgott, nicht ein Halbmensch, sondern Mensch wird. Und diese Spitze zeigt sich dann auch nochmal in der Kirche.
Nun haben Sie ja selbst schon angedeutet, Sie haben von den Schwächen gesprochen. Man kann ja denken, naja, das Ganze ist ja schön und gut und das hört sich auch nach einer tollen Theorie an. Aber wenn wir in die Praxis schauen, in das real existierende Christentum, auf die real existierende Kirche, da fällt es uns ein bisschen schwer, das Göttliche dran zu erkennen. Wenn wir auf sowas schauen wie Irrtümer oder Verfehlungen, sie wohl kaum zu bestreiten sind. Was machen wir denn jetzt damit? Wie gehen wir denn damit um? Müssen wir das ignorieren? Schieben wir das beiseite? Ist das unwesentlich?
Nein, ich schlage schon vor, dass wir das erstmal ernst nehmen. Wir müssen es ja schon deswegen ernst nehmen, weil wir ja zur Kirche gehören wollen als Christen. Und wenn das jetzt eine Geschichte wäre, wo sich keine Schwächen und keine Fehler und keine Lieblosigkeit finden, dann würden wir schon mal nicht dazugehören. Dann wäre das irgend so ein Club der schlechthin Vollkommenen. Und wo blieben wir? Also solange wir dazugehören wollen, müssen wir das nolens volens akzeptieren. Und das fände ich auch besser, es so zu sehen, statt zu gucken, was da unbestritten in früheren Zeiten passiert ist, obwohl man das auch nochmal auseinandernehmen muss, ob es nun die Hexenverfolgung oder die Kreuzzüge sind, sondern viel näher dran müssen wir nur einfach uns angucken. Wir gehören dazu. Und wir sind das Volk, sagen dann die Leute, und wir sind die Kirche. Manche reden sogar davon, dass die Kirche von unten kommt, als ob sie nicht erstmal von Jesus Christus von oben her käme. Aber nochmal, wir gehören dazu. Und wir können ja unsere Fehlerhaftigkeit und unsere Schuld, unsere Lieblosigkeit nicht verdrängen oder verleugnen. Deswegen sollen wir uns ja immer wieder neu und jedes Mal neu bekehren, bereuen, umkehren. Und so hat man das dann auch von der Kirche gesagt, dass sie Semper Reformanda sei, dass sie eigentlich immer umbekehrt werden soll. Die Kirchenväter haben hier Texte aufgenommen, die sich schon im Alten Testament finden, wo dort die Rede ist im Verhältnis von Gott und seinem Volk Israel, wo davon die Rede ist, dass Israel eigentlich die Braut und die Geliebte Gottes ist und dass sie aber auf der anderen Seite Ehebruch betrieben hat, dass sie sich aufgeführt hat wie eine Prostituierte. Und dann gibt es diesen Ausdruck, den dann auch die Kirchenväter übernehmen, von der reinen Dirne. Bis dorthin geht die Sprache auch der Kirchenväter. Sie sagen, die Menschen sind einerseits, und die Kirche ist eine Kirche aus Menschen, sind welche, die untreu werden, die lieblos werden, die die Ehe mit Gott nicht halten. Aber Gott bietet immer wieder an, ein Neuwerden. Es gibt bewegende Texte, wo dann dort gesagt wird, ich will sie wieder rufen in die Wüste und will ihr zu Herzen reden.
Da steckt ja ein ungeheurer Anspruch dahinter. Also allein schon in diesem Wort rein, rein zu sein, das ist ja wie gesagt ein großer, großer Anspruch.
So ist es.
Und wenn man jetzt in andere geschichtliche Bewegungen schaut, Weltanschauungen, auch Ideologien, dann hört man oft den Satz, naja, die Idee war gut, die Umsetzung war miserabel. Mhm. Es ist irgendwie in der Realität schiefgegangen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das manchmal in kirchlichen Argumentationen ähnlich sich verhält. Stimmt das?
Sicher ist etwas dran. Ich meine, als erstes müsste man korrigieren, dass es am Anfang nicht eine Idee steht, sondern schon eine Person und eine Realität. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der hier hineinkommt. Also, dass es beim Christentum nicht so ist, dass da jemand eine Idee hat. Das hört man auch manchmal von Christen oder so auch so, dass sie sagen, ja, das Christentum ist eigentlich eine Idee und Jesus hatte eben diese tolle Idee. Nein, hier geht es nicht um eine Idee, die jemand hatte, sondern es geht um diesen Mann, um diesen Menschen, um diesen Gottmenschen selbst. Das ist der Anfang. Deswegen hat man auch gesagt, die christliche Botschaft ist zunächst mal ein Indikativ und kein Imperativ. Es ist nicht so, dass das Christentum, das hatten wir auch schon angesprochen, eine Ethik eigentlich bringt. Das ist ein zweiter Punkt. Sondern das erste ist, es gibt eine neue Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit, die steht in dieser Welt, wie sie ist. Und schafft die Welt nicht ab, schafft die Menschen nicht ab, sondern nimmt sie als die, die sie sind. So geht es schon am Anfang los unter dem Kreis, den Jesus um sich sammelt, der Apostel, die ihn ja alle verlassen und die fliehen, die sich verstecken, die alle verloren gehen zunächst einmal, bis auf Johannes. Aber von den anderen, die fliehen, die sind verloren. Und erst aus dieser Neubegegnung wieder mit dem Auferstandenen, von dem sie dann berichten, werden sie neue Menschen. Und die Texte sagen uns, dass die erste Begegnung genau die ist, dass er ihnen den Frieden wiedergibt, dass er ihnen den Geist der Versöhnung zuspricht, dass er ihnen das Sakrament der Versöhnung, das Bußsakrament schenkt. So geht es los. Diese erste Begegnung, das ist auch wieder im Abendmahlsaal, wo er sagt, Frieden mit euch und was ihr binden werdet, ist gebunden, was ihr löst, ist gelöst. Also diese Versöhnung, die Vergebung steht am Anfang der Kirche.
Also eigentlich das, was man so Heilstat nennt oder Heilsereignis.
Ja. Ja.
Und also ist der Kern der ganzen Pointe von Kirche ist Jesus Christus. Und die Garantie besteht nicht darin, dass man so eine Verheißung für die Zukunft hin ausspannt, wie Sie sagen, so eine Idee, sondern dass es schon von Anfang an auf einer Realität gründet, die, ja, sind wir in der ersten Sendung, über die hinaus Größeres eigentlich nicht gedacht werden kann.
Und zwar in der, und wozu dieser Realität gehört, dass sie nicht zu irgendwelchen Vollkommenen kommt, sondern zu den Verlorenen. Das ist so für mein Verständnis auch ein Unterschied zu so einem Grundgedanken des Alten Testaments. Dort ist immer so die Rede vom heiligen Rest. Dann werden die Schwachen eher ausgeschieden, wenn man denkt zum Beispiel wie der Gideon, der Richter gegen die Philister zieht und mit einem Heer und wie dann geprüft wird, wie standhaft sind diejenigen, die dann ihren Durst so stillen, dass sie sich auf den Boden werfen und das Wasser hereinschlabbern in sich, weil sie so verdurstet sind, die werden gleich schon wieder zurückgeschickt und ein heiliger Rest derer, die da jetzt selbst beherrscht und harte Kerle sind, die ziehen dann in den Krieg. So dieser Gedanke, die Mehrheit ist eigentlich eher verloren, denn so sind wir Menschen und dann bleibt ein heiliger Rest übrig. Dieser Gedanke, den finde ich nicht in dieser Form im Neuen Testament. Da kommt Jesus, der Auferstandene, nicht zu denen, die da jetzt standhaft waren, sondern er kommt zu denen, die auch geflohen sind. Gut, sie sind ja nicht ganz weg, sie sammeln sich im Gebet, sie sind beieinander, aber wie verlorene Schafe. Und er nimmt sie und er vergibt ihnen und sagt, wir fangen neu an. So natürlich sollen wir heilig werden, wie Gott heilig ist. Das Wort bleibt bestehen, aber wir sind das in dieser unserer Unheiligkeit.
Und das gilt auch für den Apparat, wenn man so will, für die Festangestellten sozusagen?
Weil die nicht aufhören, Menschen zu sein. Deswegen auch mal so diese wichtige Unterscheidung, die dann zwischendurch, das muss man auch einräumen, das gehört auch zu den berechtigten Vorwerfen, dann etwas so verdrängt worden ist, dass man sagt, die Ausdrücke heißen ja auch so, sagt man heiliger Vater oder Hochwürden und so, dass man da sieht, das betrifft nicht den Menschen als Menschen, sondern das betrifft seine Amtsbestimmung. Das ist keine äußere Funktion, sondern eine, die ihn prägt, aber die ihn Sünder sein lässt und nicht allem Menschlichen enthoben. Dass der einzelne Amtsträger natürlich eine besondere Verpflichtung hat, wie wir sie eigentlich alle haben, sich zu bemühen, diese Sichtbarkeit des Amtes nicht zu verdecken durch ein ungutes Leben. Und durch Mangel an Bemühung um Heiligung, das ist völlig klar. Aber auf der anderen Seite ist einfach damit zu rechnen, dass das bestehen bleibt. Deswegen habe ich auch immer versucht, den Studenten zu sagen, wir müssen ein bestimmtes Maß auch an Barmherzigkeit gegenüber unseren Oberen haben. Das geht schon los, dass die Gemeinde den Pfarrer als Menschen zu respektieren hat und nicht von dem verlangen kann, dass er jetzt ein Superstar oder ein Supermensch ist. Dass sie für ihn zu beten hat, weil er in besonderer Weise natürlich auch gefährdet ist in dieser seiner Amtsrolle. Das liegt auf der Hand. Macht es etwas, ist nicht böse, wie Burkhardt gesagt hat, aber Macht ist eine gefährliche Sache und geistliche Macht ist sicher noch mal besonders gefährdend. Wir wissen doch selber, wo wir ein bisschen Macht haben, zum Beispiel wenn uns jemand liebt, wie wir sofort in Versuchung sind und mehr als in Versuchung am Schräubchen zu drehen und das auszunutzen.
Und da sind wir genau beim Stichwort Macht, das in der Schwachheit erwählt wurde von Gott. Das können ja viele ihrer nicht-katholischen Mitchristen auch unterschreiben und sich damit auch identifizieren. Das, was viele als Problem auch an der katholischen Auffassung ja empfinden, ist diese merkwürdige Form von Sichtbarkeit. Also auf der einen Seite sagt man, ist schon alles ein bisschen vorläufig und irren kann man sich schon, aber es gibt nicht nur einen unsichtbaren Rest an Wahrheit, der da unverbrüchlich drin ist, sondern das kann man tatsächlich auch überprüfen, nämlich am Taufschein.
So ist es. Also die Realität gehört eben dazu, weil es eben keine Idee ist, sondern eine wirkliche Realität. Jesus war real, Jesus Christus, die Apostel waren real und die Weitergabe durch die Zeit hin, das Ausbilden einer Gemeinschaft und auch Gemeinschaftsstrukturen gehören ganz schlicht zu dieser Realität dessen, was Menschwerdung heißt. Es ist eben keine unsichtbare Kirche der reinen Idee, sondern es ist eine, wie Inkarnation wörtlich heißt, eine eingefleischte Idee und Realität. Sie ist da und auch gesellschaftlich da mit all den Reibungen und den Spannungen, die unter Menschen dazugehören.
Wie lebt man da eigentlich in einer pluralistischen Gesellschaft? Wie geht man denn da mit den anderen um?
Also erstmal sind wir eine plurale Gesellschaft. Es gibt tatsächlich also diese Mehrheit der Sichten und der Positionen, wie übrigens auch schon von Anfang an. Also auch in der Antike gab es ja mehrere Religionen und Völker und Aufeinandertreffen der Sichten. Für mich ist dann der nächste Gedanke schon der, dass ich eigentlich vom Pluralen nicht zum Pluralistischen gehen soll. Das haben wir aber heute. Ich unterscheide die beiden Begriffe so, dass ich sage, Pluralismus sagt nicht bloß, wir haben die Vielfalt, sondern sagt, die soll auch sein. Es wäre gar nicht gut, wenn alle sich wirklich jetzt auf einem Weg zu Gott befinden. Das sagen auch christliche Theologen, die sagen, nein, wir wollen ja gar nicht, dass es bloß Christen gibt, was ich einen merkwürdigen Gedanken finde. Aber das haben wir heute, diesen Gedanken des Pluralismus, dass man sagt, das ist auch gut und richtig, dass die Leute da alles Mögliche, Verschiedene sehen. Ein Stück weit wäre daran zu erinnern, was wir im Blick auf Jesus Christus ja schon gesagt haben, dass von Gott her eine Durchklärung fürs Ganze geschieht. Aber jetzt auch diese Vertreter des Pluralismus selber angesprochen. Wenn ich doch für Pluralismus bin, dann gehört zu diesem Pluralismus, dass ich eben auch die Stimmen anderer respektiere. Sollen alle Stimmen zugelassen werden, außer dem Anspruch der Christen, die sagen, Jesus Christus ist der Weg, wenn Pluralismus, dann bitte das auch. Oder darf Pluralismus nur vertreten werden von Relativisten? Oder gehört nicht auch jemand, der sagt, nein, hier ist mir wirklich die Wahrheit begegnet, auch mit zu den Stimmen? Ganz formal gesprochen.
Und nun müssen Sie uns aber erklären, wie man sich vor zwei Dingen schützt. Erstens vor einem großen Leidensdruck, dass man in einer Welt sich wiederfindet, die mit dem eigenen Wahrheitsanspruch einfach nicht so richtig übereinstimmen will. Mhm. Und zum anderen der Hochmut.
Ja, ich meine, zum Hochmut finde ich, natürlich, das ist unser aller Problem. Aber ich meine, dass es eigentlich hier jetzt nicht so besonders größer ist, denn ich dächte eher andersrum. Ich finde, dass es eher ein Grund zu demütiger Dankbarkeit ist, dass ausgerechnet, also ich wissen darf, dass Gott in Jesus Christus sein letztes Wort gesprochen hat, während Menschen, die ich besser und gescheiter finde als mich, das nicht sehen. Das ist für mich eher ein Grund zu demütiger Dankbarkeit, dass ich das wissen darf. Das ist also ein Punkt. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist dabei, Das haben offenbar frühere Leute nicht so schwierig gefunden, ist der Gedanke, was wird mit den anderen, die das jetzt nicht wissen dürfen? Und da kann man sich schon, wundere ich mich, ich meine, man kann sich auch wundern darüber, dass so jahrhundertelang Leute das irgendwie so genommen haben und ertragen haben, sagen, gut, die anderen sind dann eben verloren. Man hatte dieses Bild für die Kirche mit der Arche Noah, in der schwimmen wir dann in der allgemeinen Sintflut der Welt und wir wenige werden gerettet und die Mehrheit geht eben unter und Gott wird das schon verantworten können. Das ist für mich ein nicht richtig nachvollziehbarer Gedanke. Und da bin ich froh, dass das eigentlich immer schon ein bisschen auch anders gesehen wurde, auch wenn es nicht so verbreitet war und dass das heute stärker da ist. Wie man das dann ausdrückt, der große Theologe Karana hat dafür ein unglückliches Wort gefunden, der hat von den anonymen Christen geredet. Das ist schon als Wort, hat er übrigens auch selber uns oft gesagt, ist als Wort schon verfehlt, denn anonym ist ja jemand, der selber weiß, wie er heißt, nur die anderen wissen es nicht. Während hier ist ja was anderes gemeint. Hier, der Ausgangspunkt bei Rana war, dass ihn Menschen ansprachen und sagten, was ist, mein Sohn, meine Tochter glaubt nicht, hat die Kirche verlassen oder mein Bruder, meine Schwester. Und daraufhin hat er einen berühmt gewordenen Artikel geschrieben, der Christ und seine ungläubigen Verwandten. Und hat gesagt, Gott will, das steht ja in der Schrift, Gott will, dass alle Menschen ihr Heil finden. Und dann wird er auch Wege finden, nicht um irgendwen zu vergewaltigen, wer nicht will, will nicht, aber um jemandem den Weg einzuräumen, der offenbar diesen Zugang zu Jesus Christus nicht findet, sei es, dass er von ihm noch nie gehört hat, was es heute eigentlich kaum noch gibt, aber immer noch, sei es, dass das bei ihm so ankommt, dass es nicht in seinem Herzen ankommt, ohne seine Schuld. Und dass hier dann Gott Wege der Gnade kennt. Also ich muss gestehen, ich wäre nicht so stabil wie Franz Xaver, der da hinzieht und tauft die Leute, bis er nicht mehr kann, weil er der Meinung ist, wen er nicht tauft, der kommt in die Hölle. Ich muss gestehen, dass ich da gar nicht hätte anfangen können. Und er hat ja erst in seinem letzten Lebensjahr dann, als er vor der Küste Chinas wartete auf die Einreise im Austausch mit seinen Nachfolgern in Japan, das nicht mehr so gesehen, sondern auch so diesen Gedanken gewonnen, dass er sagt, nein, daran kann es nicht hängen. Jetzt muss man das nur richtig verstehen. Das kann nicht bedeuten, wie manche Pateraner falsch verstehen, dass er sagt, die Hauptsache, ich lebe anständig, auf den Glauben kommt es nicht an. Das hat Rana nie gemeint. Das kann überhaupt nicht sein, denn wir werden nur gerettet durch den Glauben. Aber ich kann den Glauben auf zwei verschiedene Weise haben. Ich kann den Glauben so haben, dass ich den Satzglauben ausdrücklich vollziehen kann. Dass ich sagen kann, Jesus Christus ist der Herr. Und wer das sagt, ist ein Christ. So schreibt es Paulus wiederholt. Jesus Christus ist der Herr. Das ist das Bekenntnis, das den Christen ausmacht. Kann aber auch so sein, dass wenn sich jemand der Gnade Gottes erschließt, die immer die Gnade Jesu Christi ist, nach unserem Glauben, auch wenn man das nicht merkt, dass zu dieser Gnade, die ihn dann erfüllt, die er zulässt, dass die auch unweigerlich eine Erkenntnisseite hat. Ich drücke das so aus, dass man dann die Welt, den Menschen mit den Augen Gottes, mit den Augen Christi sieht, auch wenn man diesen Namen nicht weiß. Rana würde das dann transzendentalen Glauben nennen, statt kategorialen. Aber diese komischen Ausdrücke kann man doch wieder vergessen. Gemeint ist, dass es einmal eben ein bewusster, ausdrücklicher, konkreter Satzglaube ist und im anderen Fall diese Erhellung der Augen des Herzens. Von denen spricht zum Beispiel der Epheserbrief, dass Gott uns die Augen des Herzens erleuchten soll. Nicht? Dass diese Augen des Herzens oder diese Augen des Glaubens zwar nicht konkret sich auf diesen Jesus von Nazareth wissentlich beziehen, aber in seinem Geist leben und handeln. Und in dieser Form des Glaubens wären dann auch solche Menschen auf dem Weg zum Heil. Deswegen soll trotzdem verkündet und gepredigt werden. Nicht, weil Verkündigung und Predigung und Mission nicht geschehen, damit die Leute nicht in die Hölle kommen, meine ich, sondern in erster Linie zur Ehre Gottes. Ist Gott verdient es, dass die Menschen hier schon wissen, wie sie von ihm geliebt werden und was er für uns tut. Und dass sie nicht bloß hier denken an Autos und Sex und Krawatten und Beruf oder so ähnlich, sondern dass ihnen hier schon aufgeht, wer wirklich Gott ist. Das verdient Gott. Und das verdient in einem zweiten Schritt, nee, verdienen ist ja nicht der richtige Ausdruck, das ist in einem zweiten Schritt den Menschen zu gönnen. Gott will, dass sie das schon hier wissen, dass sie geliebt sind, dass sie reuelos und unwiderruflich angenommen sind, dass für sie Jesus Christus gelebt hat, dass er für sie gestorben ist und dass er zu ihrem Heil auferstanden ist. Das sollte nicht erst im Himmel und nach dem Tod gewusst werden, sondern schon hier. Und deswegen ist Mission erst recht nötig, aber jetzt ist sie, meine ich, dann auch ohne diese Überforderung und Überanstrengung möglich, weil ich weiß, nicht ich verkünde ja zum ersten Mal dort was, sondern der Geist ist ja schon in den Menschen da und ich mache es so wie Paulus, der da in Athen den Leuten sagt, hört mal, ich habe da einen Altar gefunden, wo drauf steht, dem unbekannten Gott und jetzt bin ich da und sage euch den Namen von diesem Gott, den ihr da verehrt. In namenloser Sehnsucht, in namenlosem Suchen, in namenloser Hoffnung.
Das ist also eine Art Liebesdienst?
So meine ich, ja. Es ist ein Liebesdienst, eine Sendung, und die eigentlich den Christen geradezu nötigen müsste. So wie Paulus schreibt, es ist kein Verdienst, dass ich verkünde. Wehe mir, wenn ich es nicht tue. Man kriegt seine Wahrheiten ja nicht für sich. Sondern dann sagen die Leute, ja, man soll die anderen in Ruhe lassen und denen dann nicht auf die Nerven gehen. Darum geht's doch nicht. Wenn ich irgendwo einen hilfreichen Mann für Computer entdecke oder wenn ich, noch banaler, wenn ich ein nettes Lokal finde, wo gut gekocht wird und was noch nicht so teuer ist, dann erzähle ich das natürlich nicht aller Welt, denn dann ist schon in einem halben Jahr dieses Lokal nicht mehr kuschelig und bescheiden und die Küche ist auch nicht mehr so gut und die Preise sind angezogen. Aber irgendwelchen Freunden werde ich es doch sagen, hoffentlich, statt das für mich zu behalten. Und wenn ich hier wissen darf, wo hier eine Antwort auf unsere tiefsten Sehnsüchte und Anfragen da sind, dann da darf ich das doch nicht für mich behalten. Sondern davon muss ich doch reden, nicht diskret und indiskret, aber doch gelegen und zum Teil auch ungelegen, je nachdem, wo es ansteht.
Also von der Wahrheit reden kann der Christ nur in der Liebe.
So meine ich. Und zwar in der Liebe zur Wahrheit, zum Herrn der Wahrheit und in der Liebe zu den Menschen, denen diese Wahrheit zugesagt wird. Es ist immer diese doppelte Liebe.
Im Kurs Null bei Radio Horeb hören Sie die Gespräche über den christlichen Glauben. Heute mit Professor Dr. Jörg Splett. Er ist emeritierter Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Nun müssen wir doch nochmal darauf zurückkommen, dass Sie ja Katholik sind und eben nicht nur in der Erhellung der Augen des Herzens, wie Sie formuliert haben, leben, sondern tatsächlich auch eine ganze Menge an Satzwahrheiten mit sich herumtragen. Und da wird es ja wiederum schwierig. Was machen Sie denn jetzt zum Beispiel, wenn Ihnen Ihre Kirche etwas zu glauben vorlegt, womit Sie ernsthaft Schwierigkeiten haben?
Ja, das ist auch so ein Punkt, der mich wundert. Erstmal würde ich auch erstmal versuchen, vielleicht auch gegen mich selbst manchmal erstmal grundsätzlich zu antworten und zu sagen, ich finde es merkwürdig, dass so die, bei vielen das Bewusstsein drin ist, möglichst wenig glauben müssen oder so ähnlich, während ich denke, es sollte doch gerade andersrum sein. Also, dass ich glauben darf, dass in Jesus Christus Gott sein letztes Wort gesagt hat, dass er nicht bloß ein Mensch ist und ein Prophet, sondern wirklich Gott selber. Soll ich da sagen, das ist eigentlich zu mühsam und zu viel? Oder soll ich nicht sagen, das ist eigentlich so toll, dass es von dort her schon kaum zu glauben ist, aber es wäre doch toll, wenn es wirklich so wäre. Das ist so ähnlich wie bei der Liebe eines anderen Menschen. Soll ich da sagen, das ist jetzt eigentlich zu viel, zu glauben, dass der mich liebt und es reicht erstmal zu sagen, naja, wir gehen halt miteinander um und es ist ganz nett oder so, sondern ist das nicht gerade die Sehnsucht, dass es diese Fülle und das Mehr ist, was dort gegeben ist? Und wenn ich jetzt glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann wundere ich mich auch über manche Theologen heute, die meinen, das ist es dann auch und mehr darf es nicht sein. Als ob nicht nach diesem Schluss der Rabbinen, die sagen, man muss vom Größeren aufs Kleinere schließen, da muss doch noch was anderes auch passiert sein. Also wenn wirklich Jesus Christus das letzte Wort Gottes ist, ist es dann so problematisch zu glauben, dass dann auch Wunder geschehen sind? Kann also Gottes letztes Wort wie so ein Laserstrahl so wupptig bloß so punktuell in die Welt hineinfallen und rechts und links merkt man überhaupt nichts, da erscheint gar nichts, da gibt es keine Engel auf dem Hirtenfeld und da gibt es keine Wunder, da gibt es überhaupt nichts, sondern nur völlig unspürbar und ungreifbar, aber rein punktuell die Behauptung, dieser Mann ist zugleich Gott von Gott und Licht vom Licht. Und alles andere ist schon zu viel. Da muss doch, so wie bei einem, wenn jemand ins Becken springt, ins Wasserbecken springt, da muss doch das Wasser rechts und links spritzen. Irgendwas muss doch dann noch passieren. Was das dann im Einzelnen oder wie das ist, warum soll man da eigentlich so sagen, da gibt es nichts? So wie man früher so gesagt hat, das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind, ist an diesem Satz nicht was dran?
Also Sie sagen, diese Geschichte, dass Gott überhaupt Mensch wird, dass er sich in dieser Art und Weise zeigt, dass er sich in Jesus Christus endgültig offenbart, die ist allein schon so riesig, da braucht man an Wundern nicht zu zweifeln.
Nein, eben, so meine ich. Also da muss geradezu noch was anderes geschehen. Also der Philosoph Wittgenstein sagt, wenn ich so einen Apparat habe und er ist ein Rädchen und da drehe ich dran und sonst dreht sich nichts mit und ändert sich nichts, dann gehört das Rädchen nicht zu dem Apparat. Irgendwas muss da geschehen und sich zeigen. Hat sich ja auch gezeigt, indem nämlich diese Handvoll Leute, die da erstmal verängstigt hinter verschlossenen Räumen sitzt, loszieht und das Römische Reich bekehrt. Das ist ja nicht nichts von Anfang an. Und da wundere ich mich schon ein bisschen, dass die Leute sich da schwerten. Das heißt ja nicht, dass ich allen möglichen, also Überschwang und Wild dorthin jetzt glauben soll. Dafür finde ich, ist immer ein gutes Beispiel, wenn man mal in diesen sogenannten Apokryphen liest. Die gibt es ja heute in vielen Ausgaben, die kann sich ja jeder also besorgen oder ausleihen oder holen, um dort mal reinzugucken, wo da wirklich so merkwürdige, legendenhafte Geschichten drin stehen. Da macht das Jesuskind aus Ton Vögel und klatschen die Hände, dass sie durch die Gegend fliegen. Oder der Petrus macht gebratene Fische in der Pfanne wieder lebendig oder so. Das ist ja nun wirklich in Bayern wird man sagen, Schmarren. Also das sind deutlich Spielereien und das ist unernst und das hat keinen Sinn. Aber so aus einer inneren Hineingehörigkeit und Stimmigkeit, die dort hineingehört, dass die Welt sich verwandelt um einen Menschen, der von sich frei geworden ist, der von Gott herkommt, dass das was anderes bedeutet, das kann man so ja schon erleben, dass es Leute gibt, die selbstlos, die selbstvergessen sind, die auf Menschen zugehen können und wo sie dann die Menschen selber frei von sich machen, dass diese Menschen Vertrauen gewinnen. Das ist überhaupt ein schöner Gedanke, wenn man mal sprachlich, Klammer auf, ich mache gleich schon wieder zu, wenn man an so etwas denkt, jemand flößt mir Vertrauen ein, dem ich das Vertrauen schenke. Und ich kann nur dem Vertrauen schenken, der es mir einflößt. Was ist denn das für ein merkwürdiger Zirkel? Aber sowas passiert offenbar zwischen Menschen, das kennen wir doch, das erleben wir doch. Und das muss doch in ganz besonderer Weise jetzt hier passiert sein. Dass Menschen gesund werden, dass die Welt schon andere Wirklichkeiten annimmt als vorher, wenn ein solches unglaubliches Wunder passiert, wie das Gott in einem Menschen bei uns ist.
Ich komme nochmal auf Ihre nicht-katholischen Mitgeschwister zu sprechen. Die sagen, na gut, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das ist in Ordnung, weil dafür haben wir vernünftige Quellen, nämlich heilige Texte, also die Heilige Schrift. Nun gibt es natürlich noch gerade in der katholischen Kirche ein paar Satzwahrheiten, die sich jetzt so ausdrücklich zum Beispiel nicht in der Heiligen Schrift finden und womit andere, die sich auch Christen nennen, aber halt nicht katholisch sind, ganz enorme Schwierigkeiten haben. Nehmen wir ein klassisches Beispiel, was immer gern zitiert wird, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde.
Ja.
Und trotzdem sagt die Kirche, nein, das können wir mit Fug und Recht, und zwar mit einer, das ist eine göttliche Wahrheit, die wir behaupten können.
Ja, das ist tatsächlich eine dieser schmerzlichen Spannungen innerhalb der Christenheit selber, die also die Glaubwürdigkeit auch der Christenheit beschädigt, ja. meine eben so antworten zu sollen, dass das Christentum keine Buchreligion ist wie der Islam und dass die Schrift nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass zunächst mal diese Gemeinschaft um Jesus Christus da ist und dass aus dieser Gemeinschaft jetzt außer der mündlichen Verkündigung dann Schrifttexte in einer ziemlichen Breite und Unterschiedlichkeit entstehen. Und dass diese Gemeinschaft selber dann, das Fachhaus so geistern Kanonbildung, aus dieser Fülle der Texte eine Auswahl trifft, das ist ein Prozess, der auch nicht so schnell abgeschlossen war und nicht ohne Schwierigkeiten verlief, sondern aus dieser Fülle von Texten wählen wir jetzt die aus, von denen wir glauben, in denen ist authentisch unser Glaube dargelegt, so wenig man diese Texte untereinander ganz simpel harmonisieren kann. Hier sind Spannungen und Unterschiede drin. Die Theologen zeigen uns das, dass zum Beispiel das Christusbild schon anders ist, ob ich die sogenannten Synoptiker nehme, also die ersten drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas. Die Synoptiker heißt, dass man die nebeneinander legen kann und sieht also Parallelen und Zusammengehörigkeiten, während schon ein anderes Christusbild im Johannesevangelium auftaucht und dem zuvor, denn das sind die frühesten Texte, nochmal ein Jesusbild bei Paulus. Also es ist nicht so, dass es zuerst die Schrift gibt und dann bildet sich die Kirche als eine Lesegemeinde der Schrift, sondern die Schrift entsteht in der Kirche und von der Kirche her und in ihr legt die Kirche sich fest, so dass jetzt die folgenden Generationen, weil ja die ersten nicht mehr leben, jetzt tatsächlich auf die Schrift angewiesen ist, aber angewiesen ist in der Schrift so, dass sie zugleich diese Schrift liest im Beistand des Geistes Gottes, aus dem auch diese Auswahl der Schriften überhaupt entstanden sind. Wir sind wieder bei diesem Stichwort mit dem Lehramt, dass die Schrift selber nochmal authentisch vom Lehramt ausgelegt werden kann. Manche haben das früher so verstanden, dass sie gesagt haben, das sind so wie zwei Quellen und zwei Flüsse. Das sehen wir heute enger zusammen in eins. Aber dieses Bild bleibt, dass ich mich nicht einfach bloß auf die Schriften beziehen kann, sondern dass die Schrift gelesen wird vom Lehramt her. Und dass von dort her Dimensionen des Schriftverständnisses deutlich werden. Auch das ist heute eine besondere Schwierigkeit, weil wir in unserem wissenschaftlichen Zeitalter sehr stark die wissenschaftliche Lektüre, also eine literaturwissenschaftliche Lektüre auch dieser Urschriften in den Vordergrund stellen, während die Kirchenväter davon gesprochen haben, dass die Schrift eine Fülle von Bedeutungen hat, nicht bloß buchstäbliche, dass Gott nicht bloß in Sätzen spricht, sondern dass Gott auch in Realitäten spricht, in Geschehnissen spricht und dass ich die auch nochmal mit hineinnehmen muss in die Texte und deswegen nicht sklavisch genötigt bin, nur das zu vertreten, was jetzt buchstäblich in der Schrift steht, sondern dass ich in der Meditation und in der Vertiefung dieser Schrift tiefer eindringen kann in das, was mir dort vermittelt worden ist.
Das ist natürlich ein ziemlich hoher Anspruch. Also,
das ist ein hoher Anspruch.
Das sind ja im Grunde sind es ja drei Schritte. Das heißt, Sie sagen, zuerst kommt die Kirche. Innerhalb dieser Kirche entsteht eine Vielzahl von heiligen Texten, die für sehr stark genommen werden, die sehr aufmerksam gelesen werden müssen sozusagen. Dann innerhalb dieser Kirche wird dann wiederum entschieden, welche dieser Texte oder wird herausgefunden, welche dieser Texte zu oberst und zuallererst gelten, die oberste Richtschnur sind. Und zum Dritten entscheidet dann wiederum die Kirche, diese Kirche, dieses Lehramt, wie man dieses jetzt zu verstehen habe, so diese oberste Richtschnur. Ja. Und dass dieser hohe Anspruch gehalten werden kann, hängt wenn ich Sie recht verstanden habe, damit zusammen, dass man glaubt, dass alle diese drei Schritte unter dem Beistand des Heiligen Geistes geschehen.
Nur so geht es, sonst wäre es wirklich Irrsinn. Das geht nur so. Schauen Sie, wenn die Konzilien, und da war ja damals die Kirche, die großen Konzilien der ersten Jahrhunderte, da war ja die Christenheit bei allen Spaltungen und Auseinandersetzungen ja noch nicht in diese großen Konfessionen zerfallen. Da kam doch die Wahrheit zustande durch Mehrheitsentscheidungen. Das muss man sich mal vorstellen als normaler Mensch, dass man sagt, etwa in der Philosophie oder in sonst was, kommt die Wahrheit durch Mehrheitsentscheidungen zustande. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja abenteuerlich, nicht? Das geht tatsächlich nur aus dem Horizont des Glaubens, dass ich sage, deswegen war mir das so wichtig, am Anfang zu sagen, ich kann Menschwerdung und Inkarnation nur festhalten, das letzte Wort ist nur letztes Wort, wenn zugleich sichergestellt ist, dass dieses Wort auch das letzte Wort bleibt. Das heißt, dass die Gemeinde Jesu Christi als Ganze nicht aus der Wahrheit, trotz aller Fehler und eigentlich nicht aus der Wahrheit Jesu Christi herausfallen kann. Das ist ein Glaubenssatz und das ist nicht anders nachzuvollziehen. Und so verrückt sind die Christen nicht, dass sie meinen, hier könnte man jetzt auf einmal, weil wir so gescheit sind, mit Mehrheitsentscheidungen arbeiten. Wahrheit kommt nie aus Mehrheitsentscheidungen heraus. Ich kann aber glauben, dass wenn hier der Geist Gottes mit dabei ist, dass er dann alle möglichen Mittel benutzen kann, bei der Wahl zum Beispiel des Ersatzes für Judas Iskariot wird sogar das Los gezogen. Und es wird vorher gebetet und die vertrauen darauf, wenn wir das jetzt also Gott so anbieten, dass wir sagen, können wir das mit dem Los machen, dass er dafür sorgt, dass da der richtige Mann gewählt wird. Das gehört genau zu dieser Zumutung der Wunder, von der wir eben gesprochen haben. Aber ist die denn so groß, ist die denn größer als die Tatsache, dass in diesem Mann Jesus von Nazareth Gott selber da ist? Und so wie es also da sogar das Los das Richtige entscheiden kann, so machen es nachher die Mehrheiten. Das geht nur im Glauben. Und auch die anderen Kirchen jetzt, die es nicht so intensiv tun wollen, wie wir Katholiken und uns das vorhalten, auch die kommen doch ohne ein Lehramt nicht aus. Ich erinnere an den Pfarrer, ich glaube Pfarrer Schulz hat er geheißen, der damals so ein halbes Jahr, ein evangelischer Pfarrer aus dem Norddeutschland, der dann ein halbes Jahr in Garching da im Atomei mitgearbeitet hat und hinterher gemeint hat, er muss jetzt ein Buch schreiben, Gott ist eine mathematische Formel. Wo dann seine Kirche ihm gesagt hat, du kannst so nicht Pfarrer bleiben, das geht nicht. Irgendwer muss ja bestimmen, was das Christentum ist und nicht jeder legt sich das selber zurecht. Ohne Lehramt gibt es überhaupt kein Christentum. Auch wenn man es so weit fasst, wie vielleicht Freikirchen, die sagen, wir setzen uns jetzt zusammen und beten vorher zum Heiligen Geist und lesen dann die Schrift. Aber dass das nicht einfach auf der Menschenseite geht, da glaube ich, ist über alle schrecklichen Gräben hinweg nochmal eine Einheit da.
Die Einheit, dass das erste und das letzte Wort bei Gott liegen.
Immer. So ist es. Alles festgemacht wirklich an der Inkarnation. Gott, Jesus Christus bleibt nicht das letzte Wort, wenn nicht sichergestellt wird, dass er das in dieser Gemeinschaft bleibt.
Dann müssten Sie aber eigentlich doch schwer darunter leiden, dass die Christentümer in dieser Weise ja ganz sanft formuliert so unübersichtlich geworden sind, dass es eine so unendliche Vielzahl von christlichen Gemeinschaften gibt, weil eigentlich läuft es doch darauf hinaus, dass alle eins sein sollen.
So ist es, das ist auch besonders schlimm, finde ich. Auf der anderen Seite, also kein Wort davon zurückgenommen, nur ergänzt. Also erstmal ist es wirklich schlimm und deswegen muss man daran arbeiten, dass hier eine wirkliche Einheit zustande kommt. Man muss aber dabei auch aufpassen, dass man, gerade weil man sich danach so sehnt, sie nicht um einen falschen Preis sucht. Wir können keinen faulen Frieden machen. Wir können uns nicht auf irgendwelche kleinsten Werte dort einigen, wo wir irgendwie einen unteren Nenner finden, worauf wir uns dort treffen. Das kann nicht sein, sondern es muss ausgehalten werden. Das ist also der eine wichtige Gedanke. Das ist so eine Gefahr, sehe ich bei uns in Deutschland. Hauptsache eins und dann lassen wir mal die anderen Dinge weg. Dann reden die Katholiken nicht mehr von der Mutter Gottes und die Protestanten lassen vielleicht auch irgendwas ein bisschen beiseite oder so, damit wir uns dann irgendwie dort treffen. Das kann ja nicht die Lösung sein. Ich wäre der erste Punkt. Ein zweiter Punkt, dass es verschiedene, darf ich mal so sagen, Stile oder Weisen, das Christentum zu leben gibt, damit ist ja realistisch zu rechnen. Wir haben zum Beispiel innerhalb unserer katholischen Kirche schon die verschiedenen, soll ich mal sagen, Christusbilder und Katholizismen, etwa der großen Orden. Der Christus der Benediktiner ist anders als der Christus der Jesuiten oder der Kapuziner. Das sind hier schon unterschiedliche Sichten und Bilder und hat ja auch immer wieder auch in der Kirchengeschichte zu Rivalitäten und Spannungen auch zwischen den großen Orden geführt, leider. Dass das auftaucht. So meine ich, gibt es auch unterschiedliche Stile, ob jemand jetzt als Spanier oder Süditaliener Christ ist oder ob er es als Engländer ist oder als Skandinavier. Das hat auf jeden Fall große Unterschiede. Die in die Frömmigkeitshaltung, in das Umgehen dort miteinander auftauchen, die bestehen bleiben würden und müssten, auch wenn es zu einer Verbundenheit kommt, dass Gewichte unterschiedlich gesetzt werden, dass die einen stärker mit der Fülle jetzt von Heiligenverehrung und Reliquien und so etwas haben, andere wieder weniger, das würde sicher auch dazu gehören, wenn es hier zu einer Lösung käme. Und dabei habe ich jetzt ja nur Europa angesprochen. Ich habe noch nichts gesagt über afrikanischen Katholizismus und über japanischen Katholizismus, wo ja diese Kirchen jetzt in diesem Prozess ja stehen, sich zu lösen von der europäischen Prägung und ihre eigene Gestalt zu finden. Das würde ja auf jeden Fall hineingehören. Drum, meine ich, wäre bei allem, ich nehme nichts zurück, bei einem Skandal der Trennung und der Spannung auch nochmal nüchtern zu sagen und zu versuchen, auch den anderen Menschen zu vermitteln, dass hier tiefgreifende Unterschiede auch nochmal zum Menschen dazugehören und dass es auf der anderen Seite eine Einheit gibt, um die Jesus im Abendmahlsaal gebetet hat, dass sie eins seien, dass diese Einheit unsichtbar und nicht so greifbar auch ein Stück weit schon besteht. Also bei allem Schmerz über die Getrenntheit der christlichen Kirchen sollten wir, glaube ich, nicht vergessen die Dankbarkeit dafür, dass es nochmal christliche Kirchen sind.
Also sowohl für das Verhältnis der Christen zu den Nichtchristen als auch für das Verhältnis der Christen untereinander gilt wieder einmal, wie wir vorhin schon festgestellt haben, Wahrheit und Liebe können es nur zusammenbringen. So, sobald man von irgendeiner Seite was wegschneidet, dann hört man aus dem Hintergrund, Blut ist im Schuh.
Ja, ja.
Wird der Kompromiss fallen. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Professor Splett, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Kurs Null. Herzlichen Dank und alles Gute, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Im Kurs Null bei Radio Horeb hörten Sie die Gespräche über den christlichen Glauben, Gott und die Welt. Die Grundlagen des Christseins erklärte uns Professor Dr. Jörg Splett von der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Über seine Arbeit können Sie sich auch auf der Homepage dieser Hochschule informieren. Es gibt auch einen virtuellen Leseraum, da kann man ein bisschen im Internet schmökern, auch in den Texten von Jörg Splett und seinen Kollegen von der Hochschule dort. www.sankt-georgen.de www.sankt-georgen.de. Diesen Link finden Sie natürlich auch im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Da gibt's dann die Sendung auch im Podcast- und Download-Angebot. Und wie immer, wenn Sie das möchten, können Sie sich auch gerne eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. 0700 7525 7520 ist die Telefonnummer, unter der Sie ihn ab Montag früh um 9 wieder erreichen. 0700 7525 7520. In der nächsten Woche sprechen wir dann mit Weihbischof Dr. Everard de Jong aus dem niederländischen Roermond über Gott und die Welt, über den christlichen Glauben. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Bleiben Sie dran. Hier geht es jetzt weiter mit dem Gebet, dem Abendlob der Kirche, dem Gebet der Vesper mit Angelus. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Ihr Gregor Dornis.